Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Exkurs in Schwerbehindertenrecht. Es war einmal das Sozialgesetzbuch 9. Ganz kurz über mich. Ich heiße Marvin Brandstetter. In der Chaos-Community bin ich unter Hypercrafter bekannt. Ich bin selber schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 50. Ich bin eine Vertrauensperson einer Schwerbehindertenvertretung und die erste Stellvertretung der Konzernschwerbehindertenvertretung bei mir im Betrieb. Der Inhalt des Talks wird sein, wer ist eigentlich behindert? Was bringt es, offiziell behindert zu sein? Dann reden wir über die Anträge, also zum Beispiel einen Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung und Antrag auf Gleichstellung. Dann werde ich kurz über die SBV-Arbeit reden, also Schwerbehindertenvertretung-Arbeit. Und dann werde ich nochmal die Probleme im aktuellen Behindertenrecht ansprechen und dann werden wir, je nachdem wie die Zeit ist, Zeit haben, wo man Fragen mir stellen kann. Ich würde einfach mal anfangen mit, wer ist eigentlich behindert? Wir fangen ja jetzt, generell in diesem Talk wird es öfters mal Paragraphen zu lesen geben. Die sind teilweise gekürzt, das ist dann immer gekennzeichnet mit eckigen Klammern und drei Punkten. Einfach nur, um besser lesbar zu sein. Ich werde nicht ganz den Paragraphen vorlesen, ich werde den paraphrasieren, also ich werde zusammenfassen und dann auch gleich eine so ein bisschen rechtliche Einordnung geben. Paragraph 2 beschreibt, wer behindert ist. Behinderung ist in Deutschland rechtlich, wenn man körperlich, seelisch, geistig oder sinnesbeeinträchtigt ist. Und das länger als 6 Monate ist. Das heißt, auch wenn du einen komplizierten Bruch hast, der nach 7 Monaten geheilt ist, hast du einen Anspruch auf einen Grad der Behinderung, der vielleicht dann befristet ist, aber zumindest hast du für die Zeit ein Anrecht drauf. Gehen wir mal weiter zu dem Paragraph 1. Nämlich der Selbstbestimmung. Das ist einer der wichtigsten Paragraphen, vor allem auch in der heutigen Zeit. Jeder, der behindert ist, darf selbst bestimmen, wer davon weiß, ob man Leistungen will oder was auch immer. Also du darfst selbst dein Leben bestimmen. Und das ist wichtig, dass es im Gesetz steht. Denn da wird sehr oft von der Regierung oder von Parteien angesetzt, um Leistungen zu kürzen. Und das ist unsere Brandmauer dagegen. Wir können sagen, halt, stopp, ihr könnt diese Leistung nicht kürzen, weil ich habe ja ein Anrecht darauf, selbstbestimmt zu leben. Dazu wird es später ganz kurz im Problemeteil gehen. Siehe Kürzungen in der Jugendhilfe von behinderten Jugendlichen und Anrecht auf eigene Wohnung. Hier sind die Schlagwörter auf jeden Fall Selbstbestimmung, volle, wirksame, gleichberechtigte Teilhabe am Leben und dass Dinge gefördert werden sollen. Der untere Teil ist auch sehr interessant. Es wird nochmal vom Gesetzgeber hervorgehoben, dass Frauen und Kinder mit Behinderungen besonders geschützt werden sollen und seelische Behinderung, also auch wenn Kinder zum Beispiel ihre Eltern verloren haben in einem Unfall, dass diese dann auch unterstützt werden sollen, weil das ja seelisch auf sie auswirkt. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, selbstbestimmt, wer davon weiß, dass man behindert ist. Das habe ich hier auch nochmal in groß. Das höre ich leider in meiner SBV-Arbeit öfters, dass Menschen sagen, nein, ich bin ja nicht behindert oder ich will nicht, dass andere wissen, dass ich behindert bin. Und da ganz groß nein, jeder darf selbst entscheiden, wem ich das sage. Also ich gehe ganz offen damit um, dass ich behindert bin, aber ich habe auch MitarbeiterInnen, die sagen, nee, ich will das eigentlich gar nicht, dass das niemand weiß. Das weiß der Arbeitgeber, weil ich dann Vorteile kriege, also zum Beispiel 5 Urlaubstage mehr, aber ich möchte nicht, dass das irgendjemand anders weiß. Und dieses Stigmata muss einfach abgebaut werden, dass man Angst hat, davor anderen Leuten zu sagen, dass man behindert ist, Aber gleichzeitig ist dieses Recht, selbst zu entscheiden, sehr wichtig.
Wir kommen zum zweiten Teil.
Was bringt es, offiziell behindert zu sein? Ganz kurz darüber, der Grad der Behinderung wird in der Versorgungsmedizinverordnung festgelegt. Der ist in 10er-Graden von 10 bis 100 zu vergeben, wird aber erst ab 20 per Bescheid rausgegeben. Das heißt, 10 existiert nicht wirklich. Und das gibt am Ende die finale Gesundheitsstörung wieder. Also die Diagnosen reichen nicht allein für einen Grad der Behinderung, sondern man muss eine Diagnose haben und daraus Funktionseinschränkungen. Also zum Beispiel, ich mit meinem Autismus habe eine Funktionseinschränkung, zum Beispiel mittlerer Auswirkung. Also ich kann nicht telefonieren, ich kann mit Fremden irgendwie nicht gut reden, solche Sachen. Das sind Funktionseinschränkungen und auf das gibt es einen Grad der Behinderung. Dazu kommen wir gleich nochmal im Antragsverfahren. Als nächstes geht es jetzt erstmal um, was bekommt man denn eigentlich mit welchem Grad der Behinderung? Ich entschuldige mich dafür, dass es vielleicht zu klein geworden ist. Dafür muss ich tatsächlich mal kurz aufstehen. Geh mal hier hin. Also wir sehen 20. Ab 20 zählt man als behindert. Und kriegt einen steuerlichen Pauschbetrag von 384 Euro. Das ist alles, was man kriegt. 20 ist das, was am häufigsten vergeben wird. Man muss weniger Steuer zahlen. Dann 30 bis 40, ab dann ist man immer noch, in Klammern, nur behindert. Kann sich aber bei der Agentur für Arbeit gleichstellen lassen. Also das nennt sich dann Gleichstellung zu schwerbehinderten Menschen. Das heißt, wenn man das dann hat, dann zählt man wie ein schwerbehinderter Mensch, aber man kriegt die Urlaubstage nicht. Man kriegt begleitende Hilfe im Arbeitsleben und beim GdB 30 gibt es 620 Euro, die man weniger zahlen muss und bei GdB 40 860. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, so einen Antrag zu machen, selbst wenn man 20 oder 30 kriegt, weniger Steuern sind immer toll. Dann 50 hat so eine riesige Spalte. Also man zählt als schwerbehindert, man zahlt 1.140 Euro weniger Steuern. Eine bevorzugte Einstellung und Beschäftigung. Bevorzugte Einstellung zählt vor allem im öffentlichen Dienst. Das ist in der freien Marktwirtschaft auch, aber weniger beachtet meistens. Dann haben wir begleitende Hilfe im Arbeitsleben, einen Kündigungsschutz. Der Kündigungsschutz besteht daraus, dass wenn der Arbeitgeber einen kündigen will, man das Integrationsamt erst befragt werden muss, hey, stimmt ihr dieser Kündigung zu? Und bevor das passiert, wird die Schwerbehindertenvertretung befragt, wird der Betriebsrat befragt, wird der Arbeitnehmer befragt, der gekündigt werden soll und auch der Arbeitgeber. Das heißt, man wird nicht so schnell gekündigt und vor allem man erfährt von Kündigungen, weil man wird meistens befragt dazu. Dann Freistellung von Mehrarbeit kann man beantragen, das ist nicht automatisch. Eine Arbeitswoche Zusatzurlaub, das ist sehr, sehr nett. Die ist auch rechtlich so gesehen, dass die nicht in Betriebsferien eingeplant werden kann vom Arbeitgeber. Die darf man selbst verfügen. Dann vorgezogene Altersrente. Das heißt, man kann 2 Jahre früher in Rente, 5 Jahre früher in Rente gehen. Stundenermäßigung bei Lehrern, beim ADAC und anderen Vereinen gibt's Rabatte. Dann man kann einen Ausweis kriegen. Und noch Pflegekräfte. So, dann 60. Generell bei den verschiedenen Graden. Man kriegt alles von den Graden davor auch. Also die Pauschbeträge, die verändern sich, aber das heißt, wenn ich jetzt ein GdB von 60 habe, habe ich immer noch alle Rechte von einem GdB 50. Heißt, es ist jetzt nicht, es wird immer wieder weniger, sondern man kriegt nur noch mehr ab jetzt. Man zahlt noch weniger Steuern mit 1.440. Man kriegt Ermäßigungen vor einem Rundfunkbeitrag, wenn man ein Merkzeichen ELF hat und man kann einen orangenen Parkausweis bei bestimmten Behinderungen kriegen. Ab 70 gibt es 1780 Euro, die man weniger bei der Steuer zahlen muss. Und man kann Fahrkosten von der Steuer absetzen. Und die ermäßigte Bahncard gibt es ab dann. Die leider gibt es die nicht ab 50. Dann 80, 2120 Euro weniger Steuern. Und 90, 2460 Euro weniger Steuern. Und ab 100 gibt es 2840 Euro weniger Steuern. Also es lohnt sich tatsächlich, so einen Antrag zu machen. Und wenn es nur darum geht, weniger Steuern zu zahlen. Dann so ein Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung. Das unterliegt dem Paragraphen 152 SGB 9, also dem Sozialgesetzbuch 9. Der Antrag wird beim lokalen Versorgungsamt gemacht. Also zum Beispiel hier in Bayern ist es das Zentrum Bayern Familie und Soziales. Dieser Antrag kann formlos eingereicht werden. Also es reicht, wenn ihr ein Stück Papier nimmt, draufschreibt: Hallo, mein Name ist Heinz Müller. Ich möchte einen Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung machen und das abschickt. Die werden euch dann sehr wahrscheinlich einen Brief schicken mit: Ja, was hast du denn? Deswegen nutzt da am besten die Vordrucke, die haben sie meistens auf den Webseiten einfach zum Runterladen. Zur Kalkulation von welchem Grad der Behinderung du kriegst, gibt es so ein bisschen eine Handreichung. Es gibt die Versorgungsmedizinverordnung, die ist bundesweit aktuell, also die wird bundesweit eingesetzt, da gibt es keine Länderabstufungen. Du kriegst für die Diagnosen ermöglichen, dass man einen Grad der Behinderung kriegen kann, und die Funktionseinschränkungen sagen, welchen Grad der Behinderung du denn kriegst. Denn zum Beispiel, wenn du ein 10er GDB, also du hast eine Diagnose und eine Funktionseinschränkung, die gibt dir einen Grad der Behinderung von 10. Das heißt, da sagt man immer, 10 bleibt 10. Das heißt, du könntest 20 verschiedene Krankheiten haben, die alle nur einen Grad der Behinderung von 10 geben. Du würdest immer noch am Ende nur mit einem Grad der Behinderung von 10 rauskommen. Bei 20 sagt man, das ist ermessen. Das Versorgungsamt, gibt es Wechselwirkungen. Also zum Beispiel, ich habe schon eine Gelenkstörung im Arm, so wie einen kosmetischen, also eine Hautkrankheit zum Beispiel am Arm, dann kann das Versorgungsamt da sagen, das ist ein Grad der Behinderung von 20, weil der Arm ist viel mehr eingeschränkt, weil man ja ein kosmetisches und ein motorisches Problem hat. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mir noch vielleicht am Kopf was mit der Haut habe, dann könnte die Behörde sagen, nee, das geht nicht, weil es bleibt ein Grad der Behinderung von 10, weil das ist ja separate Sachen und das ist ja nicht so schlimm. Ab 30 sagt man, also ein Grad der Behinderung von 30 sagt man, das wird immer 10 höher. Das heißt, ich habe was mir schon 30 gibt, und ich habe jetzt noch was auch 30 geben würde. Dann kriegst du nicht 60, sondern du kriegst 40. Wie läuft so ein Antrag? Wir fangen an mit Antrag abschicken. Also das ist die optimale Version, wenn alles gut läuft. Antrag abschicken. Du kriegst auf Rückfragen warten. Vorläufiger Bescheid. Dann hast du eine Widerspruchfrist. Dann kriegst du einen endgültigen Bescheid. Jetzt kommen wir zur realitätsnahen Version. Du schickst den Antrag ab. Du kriegst Rückfragen, also auf Rückfragen warten, aber du kriegst Rückfragen meistens. Du kriegst den vorläufigen Bescheid. Du legst erstmal Widerspruch ein. Wichtig beim Widerspruch ist, es reicht auch vollkommen, wenn du sagst, ich lege Widerspruch ein, Grund folgt. Denn du machst Akteneinsicht und guckst erstmal, hat das Versorgungsamt genau das gemacht und alles berücksichtigt, was es machen soll. Dann, du begründest den Widerspruch. Du kriegst den endgültigen Bescheid. Er passt immer noch nicht. Du legst Beschwerde ein, sagst auch wieder hier, ich mache erst Akteneinsicht, begründest die Beschwerde. Und dann hast du zwei Optionen. Du gehst vor Sozialgericht. Das Sozialgericht ist in Deutschland in allen Instanzen kostenlos. heißt, du klagst dagegen und sagst, mir steht dieser Grad der Bindung zu, ihr habt da Dinge nicht beachtet, oder du akzeptierst es.
Also ich habe nur mal die Frage, dieser endgültige Bescheid, und dann lege ich Beschwerde ein?
Du kannst Beschwerde gegen den endgültigen Bescheid einlegen, das ist deine Verwaltungsbeschwerde. Dass du sagst, ihr habt das ganze Antragsverfahren nicht richtig gemacht, bitte nochmal. Das ist eine separate Kontrollsache. So, Tipps für die Praxis sind immer einfach, egal was ihr kriegt, selbst das, wenn ihr das kriegt, was ihr wollt, immer Beschwerde und Widerspruch einlegen. Deswegen erstmal nicht begründen, sondern Akteneinsicht machen. Ihr könnt dann jederzeit immer noch schreiben, ich ziehe meinen Widerspruch oder meine Beschwerde zurück und dann geht das weiter im Text. Beschreibe im Antrag, welche Funktionseinschränkungen du hast. Also es hilft der Behörde nicht, wenn man sagt, also ich habe Autismus. Weil die Behörde weiß ja nicht, wie es für mich ist. Also ob ich jetzt damit viel Probleme im Alltag habe oder wenige. Dann beziehe ich auf die Versorgungsmedizinverordnung. Die kann man sich kostenlos bestellen bei der Bundesregierung. Dort steht genau drin, welchen Grad der Behinderung man meistens kriegt für eine bestimmte Diagnose und Funktionseinschränkung. Wenn man sich darauf bezieht, kriegt man das dann meistens auch. Und ja, das Versorgungsamt arbeitet meistens gegen dich. Das versucht dir das zu geben, was es dir geben will, aber was dir wahrscheinlich gar nicht zustehen würde, sondern du würdest eigentlich mehr kriegen. Dann der Antrag auf Gleichstellung. Hier ist einmal das wieder Paragraph 2, aber diesmal der Absatz 3. Dort wird geschildert, dass Menschen mit Behinderung, die noch keinen Grad der Behinderung von 50 oder höher haben, also noch nicht schwerbehindert sind, aber durch ihre Behinderung schon Probleme haben, ihren Arbeitsplatz zu behalten oder zu erlangen, können gleichgestellt werden. Das heißt, die kriegen dann alle gleichen, also die gleichen Rechte wie ein schwerbehinderter Mensch, aber nicht die Urlaubstage. Also man kriegt nicht eine Woche Urlaub mehr. Aber alles andere kriegt man, aber man hat am Ende immer noch den Grad der Behinderung von 30 oder 40 mindestens. Heißt, man kriegt auch die ganzen anderen Benefits außerhalb vom Arbeitsleben nicht. Hier haben wir auch wieder eine realitätsnahe Antragsverfahren. Wir schicken den Antrag ab bei der Agentur für Arbeit. Also Gleichstellung läuft über die Agentur für Arbeit. Dann darf man ankreuzen, will man eine Rückfrage beim Betriebsrat, will man eine Rückfrage bei der Schwerbehindertenvertretung oder will man eine Rückfrage beim Arbeitgeber. Also in diesem Antrag kannst du ankreuzen, darf mit der SBV gesprochen werden, darf mit dem Betriebsrat gesprochen werden und da kannst du ganz genau ankreuzen, was du willst. Also es kann Fälle geben, da ist es sinnvoll zu schreiben, ja, ich will natürlich, dass mein Arbeitgeber befragt wird. Es kommt öfters auch vor, dass der Arbeitgeber mit Mitarbeitern schon redet und man weiß, der Mensch hat eine Behinderung, weil man vielleicht offen drüber redet. Und es würde uns nur helfen, wenn du da jetzt auch noch das offiziell mal hättest, weil dann könnten wir Förderung oder so beantragen für dich. Dann ist es natürlich super sinnvoll, den Arbeitgeber zu befragen. Aber wenn du eher dein Arbeitsplatz gerade vielleicht bedroht ist von einer Kündigung, dann würde ich vielleicht eher nicht den Arbeitgeber befragen. Deswegen immer selbst entscheiden, was man da ankreuzt. So, weiter im Text. Du kriegst eine vorläufige Entscheidung, kriegst wieder mal eine Widerspruchsfrist, die kriegt man eigentlich immer. Und dann kriegst du eine endgültige Entscheidung. Hier natürlich auch wieder, du darfst jederzeit einen Widerspruch einlegen, dann wieder eine Beschwerde gegen das und all das. Aber hier ist es dann tatsächlich nicht mehr Sozialrecht, also hier geht es nicht mehr vor das Sozialgericht, sondern hier darf man dann Verwaltungsgericht danach klagen. Das ist nicht kostenlos in allen Instanzen. In der ersten Instanz ist es, glaube ich, trotzdem noch kostenlos. Dann, andere Tipps für einen Antrag auf Gleichstellung. Überlegen, ob es sinnvoll ist, den Arbeitgeber mit einzubinden. Und auch hier wieder, immer erstmal Beschwerde und Widerspruch einlegen. Dann sind wir schon kurz vorm Ende. Das Amt der Schwerbehindertenvertretung und das kannst du auch. Ich bin ja selber eine Schwerbehindertenvertretung. Ich würde mir wünschen, dass es davon mehr gibt, weil es gibt nicht so viele in Deutschland. Das hat auch am Amt selbst einen Grund. Erstmal, wie wird es denn gewählt? Man braucht 5 Beschäftigte im Betrieb, die schwerbehindert sind oder gleichgestellt. Die Wahl kann initiiert werden vom Betriebsrat oder vom Arbeitgeber, meistens vom Betriebsrat, sehr selten vom Arbeitgeber. Warum gibt es so wenige Schwerbehindertenvertretungen? Der Betriebsrat ist zum Beispiel ein Gremium von 11 Leuten ab einer bestimmten Betriebsgröße. Also da gibt es eine Staffelung, ab wann wie viele Leute im Betriebsrat sitzen. Das Amt der Schwerbehindertenvertretung ist immer eine Person plus mindestens eine Stellvertretung. Das heißt, selbst wenn man jetzt mal einfach sich ausdenkt, ein Betrieb hat 50.000 Leute, dann ist das immer noch nur eine Person und eine Stellvertretung. Man kann dann natürlich sagen, wir wählen noch irgendwie 20 Stellvertreter ab 100 Mitarbeitern, die schwerbehindert sind, und dann immer ab wieder weiteren 100 kann man diese Stellvertreter für bestimmte Aufgaben hinzuziehen. Zum Beispiel, wir haben Heinz Müller und dem sage ich, du bist ja meine Stellvertretung, du machst nur Bewerbungsgespräche für mich, weil ich muss in die ganzen Ausschüsse gehen vom Betriebsrat. Aber das heißt, es gibt sehr wenige SPVen, weil das ist einfach leider gesetzlich so. So, was sind denn die Aufgaben? Also, man vertritt die schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen im Betrieb. Man hat ein Mitspracherecht in allem, was schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen im Einzelnen, also die einzelne Person oder in der Gruppe betrifft. Also in fast allen Entscheidungen des Betriebes, weil man kann eigentlich überall sagen, das beeinträchtigt oder das tut zumindest behandelt alle schwerbehinderten Menschen, weil die sind ja auch Mitarbeiter. Du hast das Recht oder die Pflicht, Menschen bei ihren Anträgen zu unterstützen. Das heißt, man ist ja zuständig für alle schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen im Betrieb, aber auch für Menschen, die das werden wollen. Also wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, ich bin noch gar nicht schwerbehindert offiziell, ich habe hier Diagnosen, ich würde das sein, dann darf ich ihn dazu beraten und kriege das auch von Arbeitsentgelt wieder. Also das ist ein betriebliches Ehrenamt, was bezahlt wird. Du berätst den Arbeitgeber in allen möglichen Formen. Der Arbeitgeber darf jederzeit auf dich zukommen und sagen, hier, wir würden gerne irgendwie hier zum Beispiel den Standort umbauen. Auf was müssen wir da eigentlich achten? Und da darfst du dann gerne gefragt werden. Du hast einen Kündigungsschutz. Das heißt, du darfst den Arbeitgeber auch gut nerven. Der kriegt dich nicht so schwer nicht so einfach los. Der muss, um dich zu kündigen, entweder ist es mit gutem Grund, also Arbeitszeitbetrug, Diebstahl, Beleidigung, sexueller Missbrauch, solche Sachen. Also die usual fristlosen Kündigungen, die sind möglich. Aber du kannst nicht ordentlich gekündigt werden. Das heißt, du kannst nicht, weil oder du wirst schwerer gekündigt, sagen wir es so. Man findet immer Gründe und am Ende zahlt der Arbeitgeber im Notfall einfach bei dir eine sehr gute Summe, dass du gehst. Und du bist dem Betriebsrat gleichgestellt. Das heißt, also in der persönlichen Rechtsstellung. Das heißt, alle Gesetze, die für den Betriebsrat gelten, gelten auch für dich. Oder zumindest die für Betriebsratsmitglieder gelten, gelten auch für dich. Dadurch kannst du dir sehr viele Gesetze, die für den Betriebsrat geschrieben sind, auch selbst anwenden und kriegst dann meistens auch zum Beispiel mehr Rechte. Du hast einen Schulungsanspruch, das heißt, sobald du ins Amt gewählt wurdest, darfst du Schulungen besuchen und die zahlt auch der Arbeitgeber. Das heißt, da gibt es verschiedene Schulungsanbieter. Es gibt die privatwirtschaftlichen, wie zum Beispiel das IFB-Institut oder das WAF-Institut. Aber es gibt auch welche von Gewerkschaften, zum Beispiel, ich glaube, BAB ist von der IG Metall und Verdi. Da kann ich aber falsch liegen. Und da gibt es dann meistens so 3 Grundlagen-Seminare, die dir erstmal beibringen, wie machst du das Ganze. Und dann gibt es verschiedene Seminare, die man besuchen kann, die dir nochmal ganz genau Dinge erklären. Also zum Beispiel, was macht man eigentlich im Wirtschaftsausschuss? Ich bin nicht aus dem Verkauf, ich kann mit Zahlen nicht viel anfangen, aber wenn man einmal so ein Seminar besucht hat, dann versteht man tatsächlich mal so ein bisschen Wirtschaft. Hilft auch sonst im Leben ganz gut. Kommen wir schon zum letzten Punkt. Probleme im Behindertenrecht. Was sind gerade aktuell in Deutschland die Probleme? Oder auch generell international? vor allem in Deutschland, die Anträge sind wirklich energieraubend. Ich habe mehrere Menschen in meinem Leben und auch in der Arbeit, die mir gesagt haben, sie würden ja gerne den Antrag machen, aber die haben die Energie dafür nicht, weil es gibt oftmals nicht übersetzte Versionen, also es gibt in manchen Landkreisen tatsächlich nur deutsche Versionen, das hilft niemandem, der nicht Deutsch als Muttersprache hat. Die Bürokratie ist sehr, sehr eingeschlafen und die ganzen Behörden arbeiten gegen dich. Die versuchen dir immer erst das zu geben, was du nicht kriegen oder weniger zu kriegen zu geben, als du kriegen würdest. Behindertenwerkstätten existieren. Behindertenwerkstätten sind eigentlich vom Grundprinzip eine gute Sache. Aber so wie sie derzeit in Deutschland existieren, sind sie maßlos böse. Man kriegt unter dem Mindestlohn, also so zumal man kriegt einen so ein bisschen so wie so ein Taschengeld von, ich glaube, 150 Euro oder vielleicht auch mal 300. Und darf dann wirklich die Drecksarbeit machen. Das, wenn Firmen sagen, hey, wir würden ja gern, guck mal, wir sind super inklusiv, wir haben mit einer Behindertenwerkstatt zusammengearbeitet, dann wisst ihr direkt, die haben sich gar nicht informiert, weil sie würden es eigentlich nicht machen. Weil Behindertenwerkstätte sind ja ein gutes Ding, weil im Prinzip, weil es gibt Menschen, die haben Einschränkungen, die sind im Arbeitsleben sehr schwer zu integrieren. Das ist einfach ein Fakt, das ist leider so. Aber irgendwann sagt eine Behörde, wir können nicht so viel Geld geben. Und dann gibt es Behindertenwerkstätten, die sagen, ja, wir können das. Da ist dann zum Beispiel keine Gewinnorientierung dahinter. Das heißt, man sagt, du musst hier nicht die Bestleistung geben, aber du darfst leben. Aber so wie sie jetzt gerade rechtlich sind, ist es das Problem, wenn man einmal in einer Behindertenwerkstatt arbeitet, kommt man sehr schlecht wieder raus, weil man halt diesen Hungerlohn kriegt von nicht weniger als Mindestlohn. Heißt, wie willst du denn wieder aus diesem System rauskommen, wenn du keine eigene Wohnung hast, weil du meistens über einen Sozialträger eh schon eine Wohnung beim Behindertenwerk hast, du die aber verlieren würdest, wenn du da jetzt kündigst, du nicht genügend Geld hast, um vielleicht Bewerbungen zu schreiben, hinzuschicken, vorbeizukommen in Bewerbungsgespräche, und niemand achtet auf Behindertenwerkstätten. Die meisten Leute denken, ach, das ist was Cooles, aber die am wenigsten befassen sich dazu. Dazu hat Jan Böhmermann zumindest das Neo-Magazin, CDF-Magazin Royal heißt der mittlerweile, eine sehr, sehr schöne Sendung zugemacht zu Behindertenwerkstätten, die kann ich nur empfehlen anzuschauen. Da gibt es viel Nachholbedarf, was die Politik gerne machen könnte, aber sehr wahrscheinlich nicht machen wird in der nächsten Zeit. Dann haben wir die Versorgungsämter. Sie sind immer gegen dich. Also das Versorgungsamt funktioniert so, sie geben dir etwas raus, du musst dagegen vorgehen rechtlich, dann kriegst du das, was dir zusteht. Dann Kürzung der Leistungen. Die Bundesregierung plant derzeit, die Sozialhilfe für schwerbehinderte Jugendliche einzuschränken. Das heißt, keine Schulbe, oder zumindest ist noch nicht fest, aber das sind so die Gespräche, die man hört. Es soll keine Schulbegleitung geben für schwerbehinderte Jugendliche. Die Jugendhilfe soll gekürzt werden. Also, dass man so einen Kinderheimplatz ist sehr teuer. Der soll noch teurer werden für die Eltern dann. Und auch für erwachsene Menschen soll es Kürzungen geben. Zum Beispiel das Recht auf Wunsch der eigenen Wohnung soll wegfallen.
Da gibt es aber ein Bundesnetz. Also in den 90er Jahren, weiß ich, gab es einen, da haben sie gesagt, die Heimunterbringung wäre billiger. Und da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das zum
Selbstbestimmung,
Recht auf selbstbestimmtes Leben ist, dass der
Wunsch auf eigene Wohnung besteht, ja.
Und das wundert mich eigentlich, weil ich habe ja nur diese Diskussion jetzt immer mitgekriegt, warum diese Diskussion jetzt so aufflammt, weil eigentlich müssten ja die Menschen, die mit mir in den 90er Jahren damals in der Bewegung dabei waren, die müssten es eigentlich wissen, wobei also viele von denen damals, die sind schon gestorben und sind nicht mehr aktiv, es sind ja immerhin 30 Jahre,
Ja, yeah, da, also.
Aber dass diese Entscheidung gibt es und die müsste einfach jemand mal raussuchen und sagen: Hallo.
Das ist denen bewusst, dass es die Entscheidung gibt, aber es reicht allein schon, das zu sagen, dass es hier, dass man das ja mal kürzen könnte. Ob sie es machen oder nicht, es ist jetzt im Raum, Leute haben es gehört, ja. Ängste bestehen ja. Und. Das reicht ja schon, dass man das allein ausspricht und sagt, hey, das könnte man noch mal machen.
Halt Ängste aus.
Ja, und dann, Hidden Disabilities sind gesellschaftlich nicht im Fokus. Ich erlebe es oft, dass Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sind oder mit Krücken laufen oder einen Blindenstock haben, oft, bei denen sagt Gesellschaft direkt, ah, guck mal, wir machen einen Sitzplatz frei oder hier brauchen sie Hilfe. Das ist manchmal sogar auch ein bisschen vielleicht übergreifend. Die meisten Menschen wollen vielleicht gerade auch gar nicht Hilfe, weil sie es selbst schaffen. Aber der Gesellschaft sagt, oh, der Mensch ist behindert. Da müssen wir jetzt helfen. Sobald man dann ankommt mit Diagnosen, die vielleicht so ein bisschen seltener sind, also zum Beispiel MF oder hier ME.
ME-CFS.
Ja, genau, ME-CFS. Noch nie gehört, geh mal wieder weiter weg. Oder Autismus, was ist das? Das ist doch hier dieses, das mit Raymond oder hier MacGyver oder so. Oder ADHS, das sind ja alles nur Zappel-Philips, die müssen sich mal hinsetzen und weniger wackeln. Das sind aber am Ende alles Behinderungen, die auch das Leben beeinschränken. Ja, das war es soweit von mir. Jetzt, je nachdem, was ihr sagt, wie viel Zeit wir haben, kann man kurz Fragen beantworten.
Nachfolgender Vortrag ist ausgefallen, er fällt aus, deswegen habe ich genug.
Okay, gut, dann, wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt.
Zuerst die Fragen, die ins Stream gehen, und dann machen wir den Stream aus.
Ja, also wenn ihr Fragen für den Stream habt, dann jetzt gerne Fragen. Ich will noch einmal ganz kurz die nächste Folie zeigen. Wer kann euch unterstützen bei all dem? Die VDKs, also die Verbände der Kriegsverletzten, sind nicht immer gut, aber meistens. Da gibt es schlechte und es gibt gute. Oder generell Sozialverbände können euch unterstützen. Schwerbehindertenvertretungen und Gewerkschaften.
Selbsthilfegruppen fehlen. Also ich bin eine Sprecherin der
Selbsthilfegruppe. Ich war mir sicher, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Ergänze das unbedingt noch, weil die sind wirklich wichtig,
aber ja.
Die machen ganz viel und ich kann nur sagen, ich weiß von dem Münchner VDK, da weiß ich von ganz vielen, die sind sauer über den VDK, also über den Münchner.
Ja, nie.
Mir hat schon einer vom Münchner VDK, wo ich mal angerufen habe wegen dem Freund, dann habe ich gesagt, ja, kriegt der denn nicht den Brief, den Sie an die Behörde schicken? Und dann sagt der zu mir, wir schicken keine Briefe an die Behörde, das kriegen unsere Mitglieder nicht. Also, und zu einer Freundin haben sie gesagt, was wollen sie denn, dass ihr Mann noch auf Reha geht, der stirbt doch sowieso gleich. Also da müssen wir nichts machen als VDK.
Ja,
also die sind schon, muss ich sagen.
Es gibt gute, es gibt schlechte. Ich kenne ein paar, ich kenne Menschen, die mir gesagt haben, sie haben gute Erfahrungen mit dem VDK gemacht, aber ich kenne auch welche, die sagen schlechte. Das ist leider.
Gruppen ist für mich das
A und O
und das Notwendige und Wichtige, weil die wissen dann auch oft, wie es zum VDK, also die kennen den örtlich.
Ja, aber da liegst du genau richtig, das werde ich noch ergänzen, Selbsthilfegruppen. Noch ganz kurz einmal, damit es im Stream zu sehen ist, meine Quellen, jetzt pausieren, abfotografieren, falls ihr das braucht. So, dann gehen wir mal wieder zurück zur Fragenfolie. So, also, gibt es Fragen von den Menschen, die hier vor Ort sind? Die vor allem im Stream genannt werden wollen.
Wie sollen die Leute im Stream dir Fragen stellen?
Nee, die im Stream angehört werden sollen. Menschen im Stream dürfen gerne einfach irgendwie zu mir Kontakt aufnehmen.
Zum Beispiel?
Per Mastodon, warte, das habe ich auch. Hier per Mastodon darf man mir gerne schreiben. Aber man kann mir auch, wenn man mich per Telefon oder Matrix hat, auch einfach gerne einfach anschreiben. Wenn ihr sie jetzt schreibt, gibt es noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich sie lesen werde, während wir hier gerade noch sind. Wenn später erst, dann beantworte ich sie euch trotzdem noch gerne, aber dann wahrscheinlich nicht mehr im Stream. Was ich im ganzen Reden tatsächlich einfach vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr mit Behörden kommuniziert, immer per Einschreiben. Und Einschreiben mit Rückschein, aber niemals Einschreiben mit Rückschein an eine bestimmte Person, weil die meiste Post von Behörden geht an eine zentrale Scanstelle. Wenn die Person dort nicht arbeitet, dann wird die Post durch diesen Antrag zurückgeben und sagen, konnten wir nicht finden. Das bringt euch nichts, wenn ihr eine Frist habt. Deswegen, Einwurf reicht mit Rückschein, weil dann könnt ihr, falls es zum Beispiel vor das Sozialgericht geht, weil ihr eine Beschwerde macht, könnt ihr quittieren, ihr habt ja alles fristgerecht eingereicht. Weil dann seid ihr nicht mehr in der Bringschuld zu beweisen, dass ihr das tatsächlich eingeworfen habt, sondern dann liegt das bei der Deutschen Post. Was oft gemacht wird, aber gar nicht, also gerichtlich auch oft noch angesehen wird, aber eigentlich rechtlich eher eine Grauzone ist, Fotos, wie er den Brief in den Briefkastenschlitz hält, reichen meistens, sind aber eine Grauzone, weil die Behörde dann sagen kann, ja, aber wir wissen ja nicht, ob es drin lag. Du hast ja nur ein Foto gemacht, wie du es dran gehalten hast. Und die Zeit könnte man ja auch noch korrigieren, dass da ein anderer Tag steht. Deswegen, das ist eine Grauzone, nimmt die 8 Euro oder weniger in die Hand und macht ein Einschreiben. Es hilft euch sehr, wenn es zu Gerichtsverhandlungen gehen sollte. Ja, aber der Rückschein ist wichtig, weil dann steht da auch drauf, wann genau das Datum. Also das ist, weil du kriegst dann tatsächlich eine Quittierung, wo der Postbote unterschreibt, dass er es eingeworfen hat. Das ist der wichtige Teil, dass du eine Quittung hast. Ich habe das tatsächlich eingeworfen.
Der Zeuge ist von mir.
Ja, Zeuge. Wenn ihr das Geld nicht habt für ein Einschreiben, dann macht so ein Foto mit Brief in den Schlitz halten. Nimmt euch aber eine neutrale Zweitperson mit, die dann unter Eid als Zeuge agieren kann und sagen kann, ja, das hat die Person da eingeworfen. Das
muss ich leider wieder, ja. wenn ich ergänzen darf.
Ja, gerne.
Ich habe vor Jahrzehnten bei einem Anwalt gearbeitet und habe den noch ins Gericht gefahren, weil der noch eine Fristfrist hatte. Und dann hat er zu mir gesagt, also ich musste da in der Riesenstraße irgendwie halten, da war der Briefkasten noch woanders, wo halt totales Halteverbot ist und so. Und er hat gesagt, fing an, dieses Kuvert aufzumachen und hat gesagt, jetzt schau dir das alles an, was da drinnen ist. Und ich habe gesagt, ja, jetzt schmeißt es ja ein, das passt schon. Und dann hat er gesagt, nein, du musst nachher wirklich bezeugen, dass du gesehen hast, dass ich dieses und jenes eingeworfen habe.
Ja.
Und das heißt, also nur diesen Brief reinschmeißen, wie du vorher gesagt hast, passt nicht, sondern es muss klar sein.
Nee, der Zeuge muss bezeugen können, dass Dinge eingeworfen sind.
Es war dieser Antrag und so weiter.
Das in dem Umschlag
drin war. Ja, ganz genau das. Ich sehe derzeit keine Fragen mehr auftauchen.
Ich habe eine Frage. Was ist die. Kann ich auf Englisch fragen?
Ja, gerne.
What's the relationship between the Pflegeklad and the Krebehindertenklad? Because, like, as far as I understand, the one is handled by the state and the other is handled by the Krankenkasse. Is that correct?
Soweit ich, oder? Vielleicht weißt du es auch besser. Pflegeklad kenne ich mich nicht so gut aus.
Ist auf jeden Fall gehandelt bei der Pflegeversicherung.
Ja. Yeah.
Und statt der Krankenkasse, weil es sind zwei verschiedene Versicherungen.
Ah, okay.
Und was ist der Unterschied? Das sind einfach zwei verschiedene Sachen und es gab vor 20 Jahren, kann ich sagen, war sogar die Definition von Schwerbehinderung in der Pflegeversicherung noch anders als in dem Schwerbehindertengesetz. Und die haben dann irgendwann mal festgestellt, dass es verschiedene Definitionen von Schwerbehinderung gibt. Und dann wurde die Definition von Schwerbehinderung angegeben. Also, dass es nur noch eine ist. Aber bei der Pflege kommt es ja auf die Hilfsbedürftigkeit an. Und es kann ja auch eine Behinderung sein, die einfach da ist, aber wo es zum Beispiel in dem Sinne, sage ich mal, keine Hilfe gibt und keine Pflege braucht.
Ja, ja. Ich verstehe.
Und das ist natürlich ein Unterschied.
Ja, ja. Ja. Wie wie kann man Hilfe dann so in, können diese Stellen für Behindertenrecht auch mit Pflegerecht helfen?
VDKs oder Sozialverbände und ich glaube auch Selbsthilfegruppen.
Ja, Selbsthilfegruppen in jedem Fall. Also da gibt es jede Menge für Pflege. Da gibt es ganz viel. Und also die Frage ist, was du konkret genau brauchst und welche Selbsthilfegruppe. Weil Selbsthilfegruppen, die haben leider keinen Qualitätsstandard, sondern da gibt es auch schwarze Schafe. Da gibt es auch welche, die wollen, dass du Mitglied wirst und dann kriegst du eigentlich nichts dafür. Und es gibt andere, da kriegst du ohne Mitglied zu sein die beste Auskunft oder du wirst Mitglied, aber da kommt es einfach immer drauf an.
Ganz kurz da noch, um auf die Frage zurückzukommen. Als SPV hat man sehr wenig mit dem Pflegegrad zu tun. Also man ist vor allem im betrieblichen Schwerbehindertenrecht unterwegs und generell Arbeitsrecht. Das heißt, man kriegt vielleicht mit, dass ein Mitarbeiter einen Pflegegrad hat und hat vielleicht dann Förderung dafür auch zum Teil gekriegt, aber man hat damit sehr wenig zu tun. Deswegen da bin ich eher weniger helfend zur Stelle, weil ich kenne mich da weniger aus, ich müsste mich da auch erst einlesen. Was auf jeden Fall, wie ich vorhin erwähnt hatte, noch eine gute Handreichung ist, diese Versorgungsmedizinverordnung, die findet man auch online, man kann sie sich aber auch bestellen. Und hier wird dann auch der Grad der Behinderung genau nochmal erklärt. Also es gibt hier das Inhaltsverzeichnis, es gibt den GDB, Grad der Behinderung, und den Grad der Schädigungsfolgen, GDS, das ist für die Rentenversicherung, glaube ich. Generell kann man sagen, GDS ist gleich GDB. Also das, wenn du einen GDB von 30 hast, dann hast du einen GDS von 30.
Was aber ist, dass zum Beispiel, also das ist mir gerade mit dem Chronic Fatigue oder MECFS, wie es jetzt heißt, aufgefallen, das wird hier ganz, also...
Das ist in, hier noch gar nicht drin. Nee, das ist hier noch nicht drin.
Überhaupt nicht.
Das ist die Versorgungsmedizinverordnung Stand 2026. Es gab da eine große Änderung, die besagt hat, wenn du Schmerzen hast, die über deine, also generell im Grad der Behinderung, dem, den du jetzt gekriegt hast für deine Diagnosen, da sind die üblichen Schmerzen mit eingerechnet. Heißt, dir fehlt ein Arm, dann ist die Schmerzen, die du davon vielleicht hast, also Phantomschmerzen oder andere Schmerzen, die sind schon in diesem Grad der Behinderung mit drin. Wenn du jetzt sagst, ich habe aber mehr Schmerzen als andere, dann brauchst du dafür eine separate Diagnose, was es Menschen jetzt erschwert, einen Grad der Behinderung zu kriegen, den ihnen zusteht, weil man jetzt halt wieder eine bürokratische Hürde hat. Man muss jetzt nämlich wieder zum Arzt gehen und der muss jetzt irgendwie rausfinden, wie kann er diagnostizieren, dass du mehr Schmerzen hast als jemand anders, der ihm einem Arm fehlt. Hier ganz kurz so aufgebaut, man hat immer einen Überpunkt, man hat einen Unterpunkt, zum Beispiel Narben nach Warzenfortsatz auf Meißlungen und dann steht hier, welchen Grad der Behinderung dafür zum Beispiel üblich ist und welche Funktionseinschränkungen du hast. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Richtung Autismus geben, der ist unter 3.5.1. Wenn man, auch wichtig, Autismus ist nach ICD-11 mittlerweile die Autismus-Spektrum-Störung. Hier wird aber noch die Stand 26 immer noch die alten einzelnen Autismus-Symptomikbilder benutzt. Ich hoffe, dass sie das beim nächsten Stand rausmachen, weil das ist halt nicht mehr Stand der Medizin. Sagen wir jetzt hier, ohne soziale Anpassungsschwierigkeiten. Kriegst du schon einen GDB 10 bis 20. Das heißt, selbst wenn du einfach nur die Diagnose hast und dich nichts im Leben damit, also du kannst wie jeder andere leben, du hast keine Probleme, du hast gar nichts, ist allein auch schon, du kriegst einen Grad der Behinderung. Mit leichten 30 bis 40, mit mittleren 50 bis 70, mit schweren 80 bis 100. Vorhin, bevor der Stream gestartet hat, gab es hier hat mir kurz über die Merkzeichen geredet. Die werde ich in einem anderen Vortrag mal nochmal auch länger und ausführlicher beschäftigen. Jugendliche mit Autismus bekommen meistens direkt das Merkzeichen H für hilflos bis sie 18 werden und dann wird das weggenommen. Das ist eigentlich Standard. Dann haben wir zum Beispiel hier ADHS. Und es gibt eigentlich für jegliche Diagnose gibt es einen Grad der Behinderung und Funktionseinschränkung. Wenn ihr einen Antrag schreibt, dann schreibt halt zum Beispiel, ich habe Autismus, also hier werden wir nochmal zum Autismus gehen, ich habe Autismus mit leichten sozialen Anpassungsschwierigkeiten, das beeinträchtigt mich folgend im Leben. Zum Beispiel, ich kann Telefonate nicht mit Fremden ohne große Vorbereitung führen. Ich kann vielleicht keine Vorträge halten oder ich kann schlecht frei sprechen. Und deswegen habe ich ja jetzt hier leichte soziale Anpassungsschwierigkeiten und hätte gern ein GDB von 40. Das ist so ein bisschen die Handreichung von meinerseits. Ja, mehr habe ich nicht. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bin ich durch. Habt ihr noch Fragen? Ich gucke gerade noch ganz kurz online, ob es Fragen gibt.